Mose hat dort an der Grenze zum verheißenen Land in den ersten vier Kapiteln die Geschichte Israels wiederholt, sodass das Volk es sehen kann und es schätzen kann, was Gott für sie getan hat, wie er sie erlöst hat und wie er sie befreit hat und versorgt hat und wie er mit ihnen war. Und dann hat er ihnen gezeigt, wie sie reagieren sollen auf diese Güte Gottes. In den letzten Kapiteln haben wir uns angesehen, warum sie gehorsam sein sollen. Und wir haben diese Worte gerade im letzten Kapitel sehr oft gesehen, diese Worte Liebe und das Wort Herz. Das ist, worauf es dem Herrn ankommt. Er liebt uns von ganzem Herzen. Er meint es gut mit uns, deswegen sagt er uns die Dinge, die er uns sagt. Aber er möchte auch, dass wir darauf reagieren. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dass wir ihn zurücklieben. Und die Art und Weise, wie wir das tun können, ist schlicht und einfach, dass wir ihm gehorsam sind. Dass wir das tun, was er uns sagt. Können wir ihm seine Liebe, unsere Liebe zeigen, und nebenbei ist es noch gut für uns, wenn wir so leben, wie er uns das sagt. Also wir reagieren auf seine Liebe und deswegen gehorchen wir ihm. Und jetzt wird der Paulus, nicht der Paulus, ich bin heute so daneben, jetzt wird der Mose auf dieser Grundlage aufbauen. Und er wird die Gesetze Israels auf die neue Situation, jetzt wo sie in das verheißene Land hineinziehen, wird es auf diese neue Situation anwenden. Israel war berufen, eine heilige Nation zu sein. 2. Mose 19, Vers 6, da hat der Herr gesagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und 3. Mose Kapitel 11, in Vers 44, hat der Herr gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig, heil, steckt das Wort drinnen. Heilig sein heißt heil sein. Heilig sein heißt aber auch Gott ähnlich sein. Wir sollen heilig sein, so wie er heilig ist. Und in diesem Wort heilig steckt auch diese Bedeutung von abgesondert sein drin. Ja, diese heiligen Geräte im Tempel, die waren abgesondert nur für den Dienst im Tempel, die durften für nichts anderes benutzt werden. Und in diesem Sinne bedeutet heilig sein auch anders sein, abgesondert sein für den Herrn, für den Gebrauch für ihn. Anders zu sein als andere Gefäße. Und im Neuen Testament werden auch wir als Gefäße, als irdene Gefäße bezeichnen. Und das ist, wie wir Licht sein können in der Finsternis. Weil wir anders sind. Das Volk Israel sollte anders sein als die anderen Nationen und ein Licht sein. Und Jesus wiederholt es für uns im Neuen Testament. Er sagt, dass wir Licht sein sollen und Salz sein sollen. Er hat gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und im Neuen Testament sehen wir das natürlich wiederholt. Dieses Gebot zur Heiligkeit. Durch Petrus zum Beispiel. Er sagt im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. So wie der Herr im Alten Testament zu Israel spricht und sagt, ihr seid eine auserwählte Nation, spricht der Herr auch zu uns, zu seinen Nachfolgern, zu seiner Gemeinde und sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid eine heilige Nation. Und im 1. Petrus, im Kapitel 1, schreibt uns der Petrus und sagt, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also er nimmt dieses Gebot aus dem Alten Testament und wendet es auch für uns an. Und deswegen enthalten auch diese Dinge hier, die Mose hier sagen wird, auch sehr praktische Anwendungen für uns heute. Weil auch wir sind wie Israel, wir sind auserwählt und wir sind erlöst. Und wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir sind seine Werkzeuge, abgesondert für ihn, für den Gebrauch von ihm. Und wir sind das sichtbare Bild seines Heils in dieser Welt. Wir sollen Licht sein in der Finsternis, das Licht dieser Welt. Wir sind berufen, heilig zu sein. Das heißt, wir sind berufen, anders zu sein als die Menschen, die Jesus nicht kennen, abgesondert zu sein. Oft machen Christen den Fehler und denken sich, wir müssen so nah wie möglich an der Welt sein. Wir müssen so ähnlich wie möglich der Welt werden, damit wir Menschen für Jesus erreichen können. Und wir sehen das in manchen Gemeinden, wie sie Programme starten. Und dieses Seeker Sensitive ist dieses Stichwort. Und obwohl es gut ist, sensibel zu sein für das, wie wir Leute abholen können, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Oft geht es in diese Richtung, wir wollen so sehr werden wie die Welt. Dass die Leute, wenn sie erstmal hier in die Gemeinde kommen, dass es ihnen gar nicht auffällt, dass sie in der christlichen Gemeinde sind und nicht irgendwo im Theater oder im Konzertsaal. Aber ich glaube, es ist ein Problem. Das Problem ist, dass wir als Gemeinde nie mit der Welt mithalten werden können, wenn es um Unterhaltung geht. Hollywood wird immer besser sein als die Gemeinde Jesu. Und das Problem ist, je mehr wir der Welt ähnlich werden, desto mehr wird unser Licht gedämpft. Jesus sagt, wir sollen anders sein, wir sollen Licht sein in der Finsternis. Und er sagt, wir sollen heilig sein, wir sollen abgesondert sein, wir sollen anders sein. Und mit dem Hintergrund, Kapitel 12, Vers 1. Dies sind die Ordnungen und die Rechte, die erhalten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. Ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim mit Feuer verbrennen. Das waren so hölzerne Fruchtbarkeitsgötzen, Sexsymbole. Und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihr Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren. Also diese Ascherim, diese Fruchtbarkeitsgötzen, auch diese Bäume, alte Bäume, haben sie als Fruchtbarkeitssymbole gesehen, als Sexsymbole letztendlich. Und wir wissen, dass die Religion Kanaans eine sehr perverse Religion war. Und wir haben das schon öfter angesprochen, dass eigentlich unsere Götzen nur Symbole sind für einen bestimmten Lebensstil. Und viele von diesen Fruchtbarkeitsgötzen, worum es da ging, es ging um freien Sex. Darum ging es hier. Und das ist, wie sie ihre Götzen angebetet haben, durch Tempelprostituierte und unter Bäumen und so weiter. Aber letztendlich geht es darum, dass die Menschen sich selbst zu Gott gemacht haben und sagen, hey, ich lebe, wie ich will. Ich lebe meine Begierden aus, meine Lust aus. Und das war eine Gefahr für das Volk Israel. Weil ohne Zweifel diese heidnische Religion, diese Götzen Kanaans, die waren sehr attraktiv für das Fleisch. Es war eine sehr sittenlose Religion. Attraktiv für unsere sündige Natur, diese heidnischen Religionen. Und deswegen sagt der Herr, zerstört all diese Gedenksteine, zerstört diese heidnischen weltlichen Dinge, erlaubt keine Kompromisse mit der kanaanitischen Religion. Erlaubt keine Kompromisse mit der Welt. So wie die Menschen gelebt haben, die vor euch in dem Land waren. So wie ihr vielleicht in eurem früheren Leben gelebt habt, sagt der Herr uns. Erlaubt diese Dinge nicht, diese heidnischen Dinge, diese heidnische Kultur eurer Vorgänger in diesem Land. Und für uns gilt es natürlich auch geistlich. Wir sollen diese Dinge der Welt nicht in unserem Herzen erlauben, nicht in unserem Leben. Was immer das ist. Diese unreinen Dinge, was es ist. Vielleicht Fernsehen. Eine bestimmte Fernsehsendung. Oder vielleicht ist es das Internet. Bestimmte Seiten, wo wir uns fernhalten sollen. Vielleicht ist es ein Poster an der Wand. Oder Musik, die pervers ist. Vielleicht ist es noch so Zeug wie Pendeln, die daheim rumliegen. Oder die Psychotherapiebücher. Oder irgendwelche Videos. Oder deine Yoga-Klassen. Oder vielleicht ist es die Disco, was immer es ist. Diese alten Dinge. Diese Dinge, die nicht in ein heiliges Leben, in ein abgesondertes Leben hineingehören. Weil es Götzendienst ist, weil es weltlich ist, weil es pervers ist. Wie sollen wir abschneiden in unserem Leben? Vielleicht ist es Materialismus. Vielleicht ist es das Auto oder was immer es ist, die Karriere, für die wir die Familie vernachlässigen oder Gottesdienst vernachlässigen, Reich Gottes vernachlässigen, weil wir diese Dinge opfern. Das sind Götzen. Jesus hat zu diesem Reichen, der zu ihm gekommen ist, gesagt hat, Herr, was muss ich tun, damit ich das Reich Gottes erbe? Er hat ihm zuerst gesagt, hey, es geht nicht darum, was du tust, sondern was ich getan habe. Mit anderen Worten. Aber er hat zu ihm gesagt, geh hin und verkauf alles, was du hast. Und dann geh und gib's den Armen und folg mir nach. Das war das, was ihm zurückgehalten hat, dem Herrn nachzufolgen. Und Jesus hat gesagt, sei radikal. Das ist keine allgemeine Aussage, die Jesus hier trifft. Alle sollen ihr Reichtum verkaufen. Nee, aber spezifisch bei diesen Menschen hat er gesehen, das ist das, was sich zurückhält, mir nachzufolgen. Also verkauf es. Schneid es ab, der ist los. Reiß es nieder. Und dann folgt mir nach. Können uns Kompromisse nicht leisten. Kompromisse führen immer zu Herzeleid. Das ist immer so. Zu einem zerrissenen Herz, zu einem zerstörten Zeugnis, zu einem kaputten Leben. Und Jesus sagt, wir sollen kompromisslos umgehen mit diesen Dingen. Er hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Erlaub diese Dinge nicht in deinem Leben. Kannst du nicht den Herrn anbeten und die Dinge dieser Welt und die Götzen dieser anderen Nationen. Weil die würden dich geistig leben. Die würden dich geistig runterziehen. Ich habe vor einigen Tagen in der Offenbarung gelesen. Darüber gelesen, Offenbarung 3, wo Jesus an die Gemeinde in Laodicea schreibt. Und er sagt ihr, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Interessantes Bild. Wir sehen eine göttliche Kotzreaktion hier. Kompromisse machen uns unbrauchbar. Ich wünsche, dass du heiß oder kalt wärst. Dieses Laue macht uns unbrauchbar. Wir können nicht mehr unsere Berufung erfüllen, Licht zu sein, wenn wir lau sind, wenn wir so der Welt ähnlich sind. Wir disqualifizieren uns selbst. Andererseits habe ich gelesen, sagt Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia. Das war eine Gemeinde, gegen die Jesus keine Vorwürfe oder keine Korrektur hatte dort in der Offenbarung. Es war eine Gemeinde, die dem Herrn ganz hingegeben war, die kompromisslos war. Und zu der sagt er, sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich mag das. Das war eine Gruppe von Menschen, die hingegeben waren und die nicht stark waren, die eine kleine Kraft hatten. Aber trotzdem sagt der Herr zu ihnen, ich habe euch eine offene Tür gegeben und niemand kann die schließen. Niemand kann sie schließen. Ich mag das. Wir müssen nicht stark sein, dass der Herr uns gebrauchen kann. Herr schreibt den Korinthern, er sagt, nicht viele Weise nach dem Fleisch sind unter euch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und zu Paulus hat der Herr Jesus gesagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Na, wir glauben manchmal, na, wenn wir nur reich wären, reiche Gemeinde, und wenn wir Beziehungen hätten, vielleicht zu den Politikern, wenn wir einflussreich wären und weltlichen Einfluss ausüben könnten, und dann könnten wir was bewirken für den Herrn. Aber der Herr wird sagen, ich brauche das nicht. Das ist es gar nicht, worauf es ankommt. Weil mir gehört eh alles, die ganze Welt. Und es ist kein Problem für mich, diese Dinge zu versorgen und euch zu geben, wenn es nützlich ist. Aber worum es wirklich geht, das sind ja diese Dinge. Es ist Hingabe und Reinheit und Heiligkeit. Das ist, worauf es ankommt. Und es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm wirklich hingegeben ist. Auch das ist was wir im Leben von Paulus ganz klar sehen. Paulus, dieser schwache Mann, der krank war. Viele glauben, er hat eine Augenkrankheit und seine Augen sind gerungen. Und Tradition berichtet, er war ein kleiner Mann mit so einer Hakennase. Und stell ich dir vor, er ist ein paar Mal gesteinigt worden, ein paar Mal geschlagen worden, gehungert oft, Ängste, Sorgen, ist vielleicht dahergehumpelt, so halb verkrüppelt und Tränen in den Augen. Und dann ist er in die Gemeinde gekommen und hat den Mund aufgemacht und der Vollmacht Gottes gepredigt. Und Gott hat ihn gebraucht, also so gut wie die ganze Welt zu erreichen für das Evangelium in ein paar wenigen Jahren. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm wirklich hingegeben ist. Und das sehen wir in Paulus. Er war kein starker Mann nach weltlichen Maßstäben. Kein einflussreicher. Kranker Mann, ein schwacher Mann. Aber er war hingegeben, das haben wir gesehen. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Weit mehr, weit über das hinaus, was er sich überhaupt vorstellen hätte können. Wir können nicht zu schwach sein für Gott, aber wir können zu stark sein. Unser Eigenwillen, unsere Selbstgenügsamkeit, unsere Kompromisse. Das ist, was sein Werk in uns und sein Werk durch uns begrenzt. Das ist, was es zurückhaltet und was uns wirklich abhält, diese Fülle zu erfahren, was er in unserem Leben für uns hat. Wenn wir einen Kompromiss leben, das ist ein miserabler Lebensstil für einen Christen. Nicht der Ort, wo wir gesegnet sind und diesen Frieden und die Fülle Gottes erfahren können. Wo wir ständig überführt sind und in der Welt nicht glücklich sind und beim Herrn überführt sind und kein guter Ort zu leben. Also deswegen sagt der Herr hier, dass seinem Volk zerstört alle falschen Altäre, zerstört diese Götzenbilder. Und er sagt im Vers 5, sondern ihr sollt die Städte aussuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Das war der Tempel in Jerusalem natürlich. Vers 6, und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft es nicht mehr so machen nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinem Augen recht ist. Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Sollt es nicht weiter so tun, dass jeder das tut, was er will. Weil ihr seid noch nicht zum Erbteil gekommen. Das ist wahrscheinlich ein Grund. Wenn wir das tun, was wir wollen, dann kommen wir nicht in unser Erbteil. Verheißene Land spricht von dieser Ruhe, von diesem Frieden in Jesus. Von einem Leben, das dominiert ist vom Heiligen Geist. Und das erfüllt ist mit dieser Frucht des Geistes. Ein fruchtbares, produktives, effektives, geistliches Leben. Leben, das Jesus ähnlich ist. Und das ist Lebensqualität. Ich glaube, dass Jesus der glücklichste Mensch war, der je gelebt hat. Stell dir mal vor, Jesus war nie zornig, nie irgendwo an schlechten Gedanken über jemanden, nie eifersüchtig, nie verbittert. Immer nur mit Liebe erfüllt, voll Barmherzigkeit, immer diese Nähe zum Vater. Oh, ich möchte mehr so sein, das ist Lebensqualität, was wir sehen im Leben Jesu. Also diese Einstellung, dieses ich tue, was ich will, das wird dich in die Wüste zurückführen. Das ist dieses fleischliche, von Selbstsucht bestimmte Leben. Das ist das Wüstenleben. Das gehört nicht ins verheißene Land. Es ist Hingabe und Glauben und Gehorsam, die dich in dieses verheißene Land reinbringen und in dieses Leben der Fülle, das Gott für dich hat. Anderes Wüstendenken. Das Denken, ich will mein eigenes Ding drehen. Aber wer will mir vorschreiben, mit wem ich eine Beziehung eingehen soll? Und mit wem ich das darf und mit wem nicht? Und wer sagt, dass ich in die Gemeinde gehen muss? Oder dass ich den Zehnten geben muss? Und überhaupt, wem geht mein Intimleben was an? Ich gehe eine Freundschaft ein, mit wem ich will, ob das ein Christ oder ein Nicht-Christ ist. Und wenn ich vor der Ehe zusammenleben will, dann hey, ist das meine Sache. Und ich gehe in die Gemeinde, wenn ich Lust habe. Und wenn ich was Besseres zu tun habe, dann gehe ich halt nicht. Und ich gebe so viel ich will und ich gebe, wohin ich das geben will. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Ich tue, was ich will. Ich bin mein eigener Herr. Ich setze die Prioritäten, die ich will. Das ist die Wüsteneinstellung. Das sind die Wüstenmäuse. Das hält dich fern von der Fülle, die Gott für dich hat. Das hält dich zurück. Nee, das Gehorsame, das Gott hingegebene Leben, das ist das gesegnete und das reiche Leben. Vers 10, seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt und hat er euch Ruhe verschafft vor all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven und eure Sklavinnen und der Levit, der in euren Toren wohnt, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Gott hat einen Ort, wo ihr hingehen sollt und wo ihr ihn anbeten sollt. Und geistlich gesehen, glaube ich, spricht es vor allem von Jesus. Römerbrief in Kapitel 3 hat uns der Paulus gesagt, dass Gott ihn, Jesus, hingestellt hat als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Er ist dieser Ort, wo wir Gott anbeten, wo wir Gemeinschaft finden können mit ihm. Du kannst nicht irgendwie zu Gott kommen. Irgendwie, wie du willst. Wie die Menschen sagen, alle Wege führen zu Gott. Es gibt viele Wege zu Gott. Ich kann mir das selber ausdenken. Hey, meine Religion ist so gut wie deine und meine Philosophie so gut wie deine. Und ich tue, was mir gut erscheint und du tust, was dir gut erscheint, ist doch alles gleich. Es gibt doch nur einen Gott, oder? Nein, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur du. Frage ist, was machst du mit deiner Sünde? Nur Jesus hat deine Schuld getragen. Das ist die einzige Möglichkeit, das, was dich von Gott trennt, loszuwerden, indem du es zu Jesus bringst und sein Werk, seine Bezahlung dafür in Anspruch nimmst. Alle anderen Menschen sterben in ihrer Sünde, ganz egal, wie religiös sie sind und ganz egal, wie groß ihr Glauben an ihren falschen Weg ist. Das macht nicht den Unterschied. Wir können Religionen nicht selbst schnitzen. Man können wir natürlich schon, aber sie werden uns nie in Gemeinschaft mit Gott bringen. Diese eigene Religion schnitzen, diese Religion der Heiden nachahmen. Es gibt nur einen Ort, wo ihr hingehen müsst und anbeten müsst. Und ich glaube, diese Jerusalem, der Tempel, der Altar, das Opfer, das spricht von Jesus, dem, was er für uns getan hat. Aber ich glaube, Gott hat auch einen physischen Ort, wo wir hingehen sollen und anbeten sollen. Und das ist die Gemeinde. Wir können das in der ganzen Bibel beobachten. Alle Christen im Neuen Testament haben sich einer konkreten Gemeinde, einer konkreten Versammlung von Geschwistern angeschlossen. Hebräerbrief im Kapitel 10 ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, ich glaube, es war der Paulus, ermutigt uns und sagt, unser Zusammenkommen lasst uns nicht versäumen. Ich glaube, es ist nicht biblisch, dieses Lucky Luke-Christentum. Der einsame Cowboy irgendwo draußen. Ich und der Herr. Ich brauche niemand anderen. Hey, es ist okay. Es ist okay, Gott zu suchen. Und zu beten und Gott zu suchen, wo er einen haben will. Es ist okay, eine Zeit lang zu suchen, bei Gemeinden anzusehen, zu beten, Gott, wo willst du, dass ich mich einbringen, dass ich mich hingebe, dass ich diene. Aber das ist keine Dauersache. Es soll nicht auf Dauer freischwebend sein. Und es ist populär heutzutage. Viele Christen sagen, Jesus ja, Gemeinde nein. Das ist so ein Schlagwort. Jesus ja, aber Kirche, Gemeinde nein. Ja, ich kann Jesus auch zu Hause anbeten. Oder in meinem Garten, oder wenn ich spazieren gehe am Sonntagmorgen. Ja, das kannst du, das stimmt. Aber darüber hinaus will Gott, dass du auch in Gemeinschaft anbetest, in seiner Gemeinde. Menschen sagen, ich kann ein Christ sein, ohne dass ich in die Gemeinde gehe. Naja, nicht wirklich. Zumindest kein reifer Christ. Zumindest kein gesunder Christ. Ich habe noch keinen gesunden Christen getroffen, der so ein Freischwebender ist. Das sind im Normalfall Leute, die Probleme haben. Und deswegen gehen sie nicht in die Gemeinde, weil sie dann mit diesen Problemen umgehen wollen, zum großen Teil. Nee, Jesus ist in seiner Gemeinde. Es ist seine Braut, es ist sein Plan für seine Kinder. Das ist der Ort, wo wir Schutz erfahren und wo wir Nahrung bekommen, wo Dienst geschieht, in Gottes Wirken, wo wir sein Wirken erfahren in einer Dimension, die wir sonst nicht erfahren. Diese Lucky Luke Christen, das ist nichts Biblisches. Und auch nicht diese vagabunden Christen, die ewig nur rumziehen von einer Gemeinde zur nächsten und sich nirgends wirklich anschließen, sich nirgends wirklich hingeben. Das ist wieder dieser autonome Geist, wieder dieses, hey, ich will niemandem verantwortlich sein. Ich drehe mein eigenes Ding. Ich möchte nur nicht, dass die Leute mir zu nah auf die Finger sehen können. Dieses Unverbindliche, das ist nicht wirklich biblisch. Das ist nicht wirklich das, was Gott für uns hat. Nee, jeder Christ sollte einer ganz konkreten Gemeinschaft, einer ganz konkreten Versammlung, einer Ortsgemeinde angeschlossen sein und hingegeben sein. Das ist der Ort, wo wir den Herrn gemeinsam anbeten. Das ist der Ort, wo wir den Zehnten hinbringen und den Herrn durch unser Geben anbeten. Das ist der Ort, wo wir unsere Gaben einbringen und wo wir den Herrn anbeten durch unser Dienen. Das ist der Ort, wo wir verantwortlich sind, unseren Geschwistern. Und das ist der Ort, wo wir unter geistlicher Leiterschaft stehen und wo wir zugerüstet werden zum Dienst durch Gottes Wort, durch das Wirken des Geistes. Es ist der Ort, wo wir Gemeinschaft erleben und Korrektur erfahren und Ermutigung und Rückhalt empfangen. Gottes Gemeinde. Gott hat einen Ort für uns, wo wir anbeten sollen. Und ich mag es hier in Vers 12. Ihr sollt vor dem Herrn, eurem Gott, euch freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter. Anbetung soll von Freude geprägt sein. Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Anbetung sollte nicht was Mechanisches sein. Nichts Gedankenloses. Und manchmal müssen wir so sein wie der David. Dass wir zu uns selbst sagen, zu unserer Seele, sagen, preise den Herrn, meine Seele. Freue dich in ihm, denn er hat Großes an dir getan. Manchmal fühlen wir uns halt danach. Und manchmal können wir uns nicht freuen über unsere Umstände. Aber doch sagt uns der Herr im 1. Thessalonicher 5, freue dich alle Zeit. Und wir können uns halt immer in den Umständen freuen, aber wir haben immer Grund, uns zu freuen in Jesus, in dem, wer er ist und in dem, was er für uns getan hat. Da können wir uns immer freuen. Vers 13. Hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst, sondern an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Doch magst du nach ganzem Herzenslust schlachten und Fleisch essen in all deinen Toren, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Also ihr könnt überall essen, grillen, aber es gibt nur einen Ort, wo ihr opfern sollt, sagt der Herr. Und wie gesagt, es spricht von Jesus. Der Altar, das Opfer, spricht von Jesus. Es gibt einen Weg, der uns zu Gott bringt. Es gibt ein Opfer, das für unsere Schuld bezahlt hat. Na, die Heiden, die hatten viele Götzen. Deswegen hatten die auch viele Tempel, viele Kultorte, wo sie angebetet haben und wo sie geopfert haben. Aber es gibt nur einen Gott für Israel. Und deswegen gibt es auch nur einen Ort, wo sie hingehen sollen und anbeten sollen, einen Tempel. Gott sagt, wenn ihr grillen wollt, dann dürft ihr das überall tun. Ihr dürft euer Vieh schlachten und dürft es essen. Aber wenn du es opfern willst, dem Herrn darbringen, wenn es Gottesdienst sein soll, dann gibt es nur einen Ort, den Tempel dafür. Damals war es üblich, dass fast alles Fleisch, was gegessen wurde, den Götzen geopfert wurde. Wir werden im Römerbrief bald dazu kommen, wird der Paulus es ansprechen. Er hat ein Problem gegeben, wie ist es mit dem Essen von Götzenopferfleisch. Aber ihr dürft überall grillen, aber zum Anbeten, zum Opfer gibt es nur einen Ort. Vers 16. Nur das Blut dürft ihr nicht essen, auf die Erde sollt ihr es gießen, wie Wasser. Das Blut war das Symbol für Leben. Und das Blut sollten sie achten, sollten sie Ehrfurcht davor haben. Warum? Weil auch das spricht natürlich wieder von dem Blut Jesu Christi, das unser Leben ist, das uns Leben gebracht hat. Sein Blut, das für uns vergossen wurde. Und auch in dem hat der Herr sein Volk darauf vorbereitet, auf das eine Opfer Jesu, dass sie Blut achten und ehren. Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Vers 17. In deinen Toren darfst du nicht essen den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öles, noch die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe, noch irgendetwas von deinen Gelübden, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand, alles, was dem Herrn gehört, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, sollst du es essen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinen Gott, freuen in allem, was deine Hand erworben hat. Hüte dich, dass du den Leviten ja nicht im Stich lässt, all deine Tage, die du in deinem Land lebst. Also wenn der Herr dich segnet im verheißenen Land, dann vergiss nicht die Diener des Herrn, die dort im Tempel dienen, die im, unter Anführungszeichen, im vollzeitlichen Dienst sind. Ein schlechtes Wort eigentlich, weil wir alle im vollzeitlichen Dienst sind. Kolosserbrief sagt uns, was immer ihr tut, alles was ihr tut, tut dem Herrn. Es gibt nur verschiedene Berufungen. Vers 20. Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, so wird er zu dir, wie er zu dir geredet hat, und du sagst, ich will Fleisch essen, weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt, so magst du nach Herzenslust Fleisch essen. Wenn die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, zu weit von dir entfernt ist, so magst du schlachten von deinen Rindern und von deinen Schafen, die der Herr dir gegeben hat, so wie ich dir geboten habe, und magst nach Herzenslust in deinen Toren essen. Gerade wie die Gazelle und der Hirsch gegessen werden, so magst du es essen. Der Unreine und der Reine mögen es gleichermaßen essen. Das hat nichts mit Gottesdienst zu tun gehabt. Nur halte fest daran, kein Blut zu essen, denn das Blut ist in der Seele und du sollst nicht die Seele mit dem Fleisch essen. Du sollst es nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser. Du sollst es nicht essen, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht, weil du tust, was in den Augen des Herrn recht ist. Das ist nur noch eine Wiederholung von dem, was er schon gesagt hat. Aber wir sehen hier einmal mehr, dass wir das tun, was in den Augen des Herrn recht ist, damit es uns gut geht. Einmal mehr die Motivation Gottes. Er meint es gut mit uns, wenn er uns Gebote gibt, wenn er uns diese Dinge sagt. Vers 29. Wenn der Herr, dein Gott, die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor dir zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land, so hüte dich, dass du dich ja nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vor dir vernichtet sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst, wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun. Dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun. Denn alles, was dem Herrn ein Gräuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. So ähnlich wie die legalisierte Abtreibung heutzutage, haben die ungewollten Kinder ermordet. Wie gesagt, war eine sehr perverse Religion, diese Religion Kana. Es hat sich sehr viel um Sex gedreht, um es einfach klar zu sagen. Und ganz klar, weil die Kinder oder weil die Leute keine Kinder haben wollten mit irgendeiner Tempelprostituierten, die dann ihre Erben sind, haben sie einen Weg gefunden, um diese ungewollten Kinder loszuwerden. Und es gab diesen Götzen Moloch. Und das waren so Eisenstatuen mit so einem Loch in ihrem Bauch. Und in diesem Loch haben sie Feuer gemacht und haben die Statue angeheizt, bis die geglüht hat. Und dieser Moloch hatte ausgestreckte eiserne Hände, die geglüht haben. Und da haben sie die Babys reingelegt, die Ungewollten. Und dabei haben sie die Trommeln geschlagen, dass man die Schreien nicht so hört, dass es ein bisschen einfacher ist, die Kinder umzubringen. Also selbe Funktion wie Abtreibung heute. Um Sex ohne Verantwortung zu ermöglichen, ohne Konsequenzen. Wie gesagt, Götzendienst, es geht immer darum, dass das unser Lebensstil rechtfertigt. Und sie konnten das hier sogar geistlich rechtfertigen. Sie konnten sogar sagen, hey, ich bin sogar besonders geistlich, weil ich opfere ja mein Kind diesen Götzen. In Wirklichkeit ging es um Anbetung von selbst und dass die Menschen tun können, wonach sie Lust haben und wie sie wollen. Der Herr sagt seinem Volk, wenn du in das Land kommst, dann lass dich nicht verführen. Und er wird uns vor einigen Wegen warnen hier, wie Menschen verführt werden und wie der Feind uns verführen wird. Vers 30, wander vor Neugier. Er sagt, hüte dich, dass sie dich nicht verführen, lässt es ihnen nachzutun. Dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst, wie dienten diese Nation ihren Göttern? Auch ich will das gleich tun. Einfach Neugier. Und wie viele Menschen, gerade junge Menschen, sind in Drogen reingeraten aus Neugier, weil sie es einfach mal probieren wollten. Oder Unzucht aus Neugier. Oder Okkultismus. Oder Sekten. Viele, weil sie neugierig sind. Deswegen sagt der Herr, wir sollen diese Dinge zerstören. Wir müssen Sünde nicht selbst erfahren, um herauszufinden, wie tödlich sie ist. Sondern wir können aus seinem Wort lernen. Und wenn Gottes Wort sagt, lass die Finger davon, dann müssen wir nicht neugierig sein und uns denken, ja, vielleicht probiere ich doch mal aus, diese Götzen der Welt, diese Götzen der Heiden. Nee, sie sind immer zerstörerisch, bringen immer Tod. Wir müssen nicht so naiv sein, nicht so töricht. Wir müssen nicht jeden Schrott selbst erfahren an unserem eigenen Leib, bevor wir davon ablassen. In Vers 31 sehen wir auch ein Zeichen für Sekten und für falsche Religionen. Sie müssen ihre Kinder, ihre Töchter den Göttern im Feuer opfern. Es ist immer, was falsche Religion tut. Verlangt immer ein Opfer von dir. Verlangt immer, macht es immer schwer für dich, zu Gott zu kommen. Du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst Opfer bringen. Du kannst nicht einfach so kommen und anbeten und gesegnet sein. Sondern du musst dich zu Gott hinarbeiten, durch was immer es ist. Und die Menschen brennen aus. Das ist der Unterschied zwischen Religion und dem Christentum. Religion ist im Wesentlichen immer, dass ein Mensch sich zu Gott hinarbeiten muss. Egal in welchen Religionen, das haben sie alles gemeinsam. Mensch muss sich zu Gott hinarbeiten. Sei es durch Meditation, sei es durch gute Werke, sei es durch Wiedergeburt, was auch immer. Gesetzlichkeit. Christentum ist umgekehrt. Da sehen wir Gott, der sich zu den Menschen ausstreckt, in Jesus Christus. Gott, der in Jesus den Preis für unsere Schuld bezahlt und der am Kreuz ausruft, es ist vollbracht und der Vorhang ist zerrissen und der Weg zu Gott ist frei und du darfst kommen und du darfst anbeten. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus schon getan hat. Und Gott wird dich segnen, nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat und weil du einfach darauf vertraust. Das ist Christentum und das ist diese wunderbare Freiheit, die wir in Jesus haben. Sekten oder Gesetzlichkeit, falsche Religion, sagt immer, hey, es ist Jesus und noch irgendwas anderes. Jesus ist nicht genug, das, was er getan hat. Es ist immer und, es kommt irgendwas dazu. Und das soll eine rote Fahne sein für uns, wenn wir sowas hören oder sehen. Vers 1, Kapitel 13. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Das ist ein weiteres Kennzeichen von falscher Religion und von Sekten. Das Wort Gottes ist nicht genug. Es wird immer entweder was weggenommen oder es wird noch was hinzugefügt. Na, was wegnehmen. Zeugen Jehovas, interessant, wenn ihr deren Bibel lest, sie haben alle Stellen im Prinzip weggenommen, umgedreht, wo von der Göttlichkeit Jesu die Rede ist. Deswegen ist es sinnlos, denen in ihrer Bibel diese Schriftstellen zeigen zu wollen, wo wir sehen, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und dann das Wort wohnte unter uns. All diese Stellen, die von der Göttlichkeit Jesu reden, die haben sie weggenommen. Das ist, was Sekten tun. Sie nehmen vom Wort Gottes weg und oft hat es gerade mit der Person Jesu zu tun, dass sie Jesus zu weniger machen, als er ist. Dass Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein geschaffener Gott, zum Beispiel bei den Mormonen. Oder er war einfach ein guter Mensch. Oder ein Engel. Zeugen Jehovas glauben, er war der Erzengel Michael. Also sie nehmen weg von dem, was Gottes Wort uns sagt. Oder sie fügen hinzu. Das ist auch ein typisches Zeichen von Sekten. Sonderoffenbarungen. Irgendein anderes Buch. Die Bibel ist nicht genug. Wir brauchen noch das Buch Mormon. Oder was immer es ist. Oder irgendeinen Guru, der Privatoffenbarungen hat. Oder ein Papst. Oder die Wachturmgesellschaft, die zusätzliche Wahrheit verkündet zu dem, was in der Schrift steht. Auch das ist eine rote Fahne. Ist immer ein Zeichen von Sekten. Also immer wenn es heißt Jesus und noch was, und immer wenn es heißt die Bibel und noch was, ist ein Zeichen, dass es ein Holzweg ist, dass es nicht Gottes Weg ist. Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lasst uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Herr lässt es manchmal zu, um die Herzen zu prüfen, ob die Menschen ihm gehorsam sind. Zweite Art, wie Gott Menschen verführt, durch falsche Propheten. Und wir sehen hier jemanden, der Zeichen und Wunder tut, die er angekündigt hat, und es trifft ein, was er prophezeit hat. Das muss ein heißer Kerl sein. Aber ganz wichtig, Zeichen und Wunder sind kein Zeichen, dass ein Prophet von Gott ist. Es ist kein Beweis für Wahrheit. Wir sehen in der Offenbarung diesen falschen Propheten, der große Wunder tut und Zeichen tut, um die Welt zu verführen, heißt es dort. Und wir sehen sie in allen falschen Religionen. Buddhismus, Fakire, Hinduismus, die Wunder tun. Es gibt falsche Propheten. Aber Wunder und Zeichen sind kein Beweis, dass jemand von Gott ist. Dass er ein wahrer Prophet ist. Jesus hat gesagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Und das ist die Auferstehung. Auferstehung ist das einzige Zeichen, was uns zeigt, dass Jesus wahrlich Gott ist und der ist, wer er behauptet hat zu sein. Andere Zeichen und Wunder sind kein Zeichen, dass jemand von Gott ist, nicht in sich. Wir dürfen uns nicht blenden lassen durch Zeichen und Wunder, die manche Propheten tun. Sondern Gott sagt uns ganz klar, dass wir das prüfen sollen, was sie sagen. Egal, was sie tun, wir sollen prüfen, was sie sagen. Und der Maßstab ist Gottes Wort, das ist der Maßstab. Und wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was hier in Gottes Wort drinnen steht, dann ist es mir egal, wie viele Wunder der Typ getan hat und wie viele Prophetien eingetroffen sind und was für einen großen Namen der hat vielleicht in der Christenheit. Ist mir völlig egal. Wir sehen hier einen Propheten, einen erfolgreichen Propheten, was er prophezeit hat, das trifft ein, aber dann sagt er, lass uns anderen Göttern nachlaufen. Dem Herrn, euren Gott, Vers 5, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen, ihm sollt ihr dienen und ihm anhangen. Und jener Prophet oder der, der Träume hat, soll getötet werden, denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Radikal. Soll den wegschaffen, also damit er das Böse wegschaffen. Satan verführt durch Neugier, durch falsche Propheten. Jetzt werden wir sehen, durch Versuchungen von Freunden und Geschwistern, Verwandten sogar. Vers 7, wenn dein Bruder oder der Sohn deiner Mutter oder der Sohn deiner Tochter oder die Frau an deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich heimlich verführt, indem er sagt, lass uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende der Erde. Dann darfst du ihnen nicht zu Willen sein. Verführt werden von Freunden oder Angehörigen, Gruppendruck. Meine Freunde. Wenn der größere Bruder sagt, hey, komm mit auf die Party. Hey, es sind heiße Mädels dort und vergiss doch einfach mal eine Nacht lang deine moralischen Maßstäbe. Hey, es ist Spaß. Oder vielleicht, wenn deine Schwester oder deine Freundin sagt, hey, komm, nur einen Zugang, Joint. Ist ja okay, wir sind ja Freunde, oder? Oder dein Mann oder dein Freund oder wer immer sagt, hey, komm, lass uns dem Mammon dienen. Wir haben zwar dann keine Zeit mehr für die Gemeinde oder dem Herrn, müssen ein paar Kompromisse eingeben mit der Wahrheit. Das ist halt notwendig, aber hey, komm, in dem Geschäft ist viel drin. Können ordentlich Knete verdienen. Versuchungen. Nicht der laute, falsche Prophet, sondern im Geheimen. Wo vielleicht einer, der dir sehr nahe steht, sagt, hey, komm, sei nicht so, mach doch mit. Kann eine Versuchung sein. Hey, Familie, du kannst doch die Familie nicht enttäuschen. Hey, komm, wir brauchen einen kleinen Gefallen von dir. Wo war mal Vers 9? Also, dann darfst du ihm nicht zu Willen sein und du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, nicht auf ihn hören und nicht schonen, noch Mitleid mit ihm haben, noch ihn decken, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Ganz schön hart. Deine Hand soll gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes, und du sollst ihn steinigen, dass er stirbt. Denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, und ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger so etwas wie diese böse Sache tun. Die Bibel ist ganz klar, Gott, Beziehung zu Gott kommt zuerst. Vor der Familie, vor Verwandtschaftsbeziehungen, vor Freundschaft. Gott kommt zuerst. Und natürlich sagt der Herr uns hier nicht, dass wir Menschen steinigen sollen. Sagt uns nicht. Damals, Volk Israel war eine besondere Situation, war eine Theokratie. Das geistliche Gesetz und das Zivilgesetz war direkt von Gott. Die Leute waren direkt seine Werkzeuge. Das ist heute ein bisschen anders. Also wir sollen, für uns gilt sowieso vor allem geistlich. Er sagt hier nicht, dass wir unsere Verwandten oder Freunde steinigen sollen, wenn sie uns verführen sollen. Aber wir sollen sie abschneiden. Wir sollen auf Abstand gehen. Im Psalm 1,1 heißt es, glücklich oder glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Spötter nicht betritt, noch im Kreis der Spötter sitzt. Damals war es die Todesstrafe. Wir sollen vielleicht die Beziehung abtrennen, uns entfernen, fernhalten von diesem Unrecht. Gott zuerst suchen, sogar vor Verwandtschaft. Gott mehr lieben als Brüder, Schwestern, Verwandte. Ist es nicht, was Jesus gesagt hat? Gesagt, wer seine Familie, seine Freunde, seine Kinder mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Auch interessant, wie die Todesstrafe ausgeführt wurde in Israel. Der die Anklage erhoben hat, musste den ersten Stein werfen. Es war eigentlich eine ganz weise Sache. Hat sich der erstmal gut überlegt, ob er jemanden Unschuldigen einfach so mal anklagt. Weil er musste der sein, der den Henker spielt. Und dann die Hand des ganzen Volkes. Warum das? Ja, weil Sünde alle betrifft. Wenn jemand von uns hier sündigt, betrifft das jeden Einzelnen von uns. Ganze Gemeinde, ganze Gemeinschaft. Schwächt uns alle. Schwächt uns alle geistlich. Wir werden es später sehen im Buch Josua. Achan, der Gott gesagt hat, er soll die ganze Stadt mit dem Bann belegen, und Achan hat sich ein bisschen was eingesackelt, im Zelt vergraben. Und was ist passiert? In der nächsten Schlacht hat das ganze Volk eine Niederlage erlebt. Wegen diesem Kompromiss, den der eine getan hat. Wir sündigen niemals allein. Leider Gottes, wir ziehen immer andere mit hinunter. Und deswegen haben sie ihn auch alle gemeinsam gesteinigt. Für uns als Gemeinde, wir steinigen natürlich auch nicht Geschwister. Aber Gemeindezucht ist ein biblisches Prinzip. Gott sagt uns, wir sollen nicht zuschauen, wenn jemand in Sünde lebt. Und das betrifft sogar die eigene Familie. Wir sollen nicht zuschauen, wenn jemand in Sünde lebt. Matthäus 18. wenn du jemanden sündigen siehst, hey, dann geh zu ihm und sprich mit ihm über Führen zwischen dir und ihm allein. Hey, du schaust deinem Kind auch nicht zu, wie es an der Steckdose spielt. Du weißt, es wird sich wehtun. Und so müssen wir auch miteinander als Geschwister uns so sehr lieben, dass wir gewillt sind, ist unangenehm, aber gewillt sind, in das Leben von Geschwistern reinzusprechen. Ich denke gerade von denen, die uns nahe stehen, zu sagen, hey, guck mal, aber das, was Richtung, wo du da gehst, tut dir weh. Das ist nicht, was Gott für dich hat. Und hoffentlich hat er ein weiches Herz und tut Buße. Aber wenn nicht, ist die Bibel auch klar, sollen wir noch andere mitnehmen. In dem Sinn gilt auch nicht die Verschwiegenheitspflicht. Das ist halt biblisch. Klar, solange du Buße tust, ja, verlässt das den Raum nicht, kein Problem. Aber wenn einer bewusst rebellisch ist, sollten wir nie versprechen, hey, ich werde nie jemandem von deiner Sünde erzählen. Ja. Wenn er sich weigert, die zwei oder drei zu hören, dann bring es vor die Gemeinde. Dann wird es öffentlich. 1. Timotheus Kapitel 5 sagt Paulus seinem jungen Lehrling, wenn wir so sagen wollen, dem Timotheus, die der Sündige weise vor allen zurecht, damit auch die anderen, die übrigen Furcht haben. Wie hier im Vers 12 mit der Todesstrafe. Ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger sowas wie diese böse Sache tun. Abschreckende Wirkung von Todesstrafe hier. Ernsthaftigkeit von Sünde. Matthäus 18 hat Jesus gesagt, wenn jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt wird. Und dann geht in diese ganze Sache, wo er sagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Das ist eine ernste Sache. Wir sollten nicht spielen in diesen Dingen. Und wir sollten es ernst nehmen. Erstmal in unserem eigenen Leben. Wir sind nicht berufen, irgendwie Sündenschnüffler zu sein. Also darum geht es überhaupt nicht. Wir haben genug Mist in unserem eigenen Leben. Aber hey, wenn wir sehen, dass ein Bruder, eine Schwester in eine Richtung läuft, wo sie sich wehtut, dann sollen wir auch nicht Menschenfurcht haben, uns davor scheuen, es ans Licht zu bringen und das zu konfrontieren. Liebe natürlich. Vers 13. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, dort zu wohnen hörst, es sind Männer, ruchlose Leute, aus seiner Mitte hervorgetreten und haben die Bewohner ihrer Stadt verleitet, indem sie sagen, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt, dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen. Es soll nicht leichtfertig passieren, sie sollen genau nachforschen. Aber, Vers 15, und siehe, ist es Wahrheit, steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt worden, dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und du sollst an ihnen und an allen, was in ihr ist, den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und alle Beute in ihr sollst du mitten auf ihren Platz zusammentragen und die Stadt und alle Beute in ihr dem Herrn, deinem Gott, als ganzes Opfer mit Feuer verbrennen. Ewig soll sie ein Schutthaufen sein, sie soll nie mehr aufgebaut werden. Ganz vernichten, auch alles Zeug. Das ist auch eine gute Vorkehr, dass keiner aus Habgier irgendwo eine Stadt angezeigt hat und dann kann er sie plündern, der Ausrede. Nee, Gott sagt dann, ganz alles, was in ihr ist, alles verbrannt, soll ein Schutthaufen sein. Und nichts von dem Gebannten, Vers 18, soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zornes abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er deinen Vätern geschworen hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, alle seine Gebote zu bewahren, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes. Also hier eine weitere Art der Versuchung. Versuchung von einer ganzen Stadt, von einer Menge. 2. Mose 23 sagt der Herr, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Das kann eine offene Versuchung sein. Haben wir schon oft gehört, hey, alle tun es doch. Hey, komm mit, ist doch cool, alle machen es. Gott sagt, so eine gottlose Bewegung soll nicht geduldet werden. Und der Grund, warum hier eine ganze Stadt in Rebellion ist, ist ja, weil sie nicht richtig mit dem einen umgegangen sind, der angefangen hat mit dem Ganzen. Sonst wäre das gar nicht passiert. Paulus sagt uns, dass der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Sünde breitet sich aus. Das ist ein Grund, warum wir sie nicht dulden sollen in unserer Mitte und in unserem Leben. Vers 1, Kapitel 14. Ihr seid Kinder für den Herrn, eurem Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toten Schnittwunden beibringen und euch nicht zwischen euren Augen kahl scheren. Das waren heidnische Trauerrieden. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Und dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Das heißt, abgesondert für den Herrn, heilig, anders als die anderen. Und eine Art, wie sich diese Andersheit zeigt, ist in dem, was sie essen. Vers 3, du sollst keinerlei Gräuel essen. Das sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf und Ziege, Hirsch und Gazelle und Dammhirsch und Steinbock und Wiesent und Antilope und Wildschaf. Und jedes Tier, das gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe und das Wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die mit gespaltenen und zwar aufgespaltenen Hufen versehen sind, das Kamel und den Hasen und den Klippdachs, denn sie käuen wieder, aber sie haben keine gespaltenen Hufe. Unrein sollen sie für euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es für euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und Aas dürft ihr nicht berühren. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Na, machen wir hier mal einen Stopp. Also, die Andersheit zeigt sich in dem, wie sie essen. Und das war ganz praktisch, das hat Israel vor vielen Seuchen bewahrt in der Geschichte, vor der Pest. Und die Leute im Mittelalter haben geglaubt, dass die Juden mit dem Teufel im Bunde sind und dass es von denen kommt, weil sie nicht beeinträchtigt waren, aber es hatte einfach mit Gottes Reinheitsgesetzen zu tun, unter anderem auch mit dem, was sie gegessen haben und was sie nicht gegessen haben. Für uns im Neuen Bund gilt es natürlich nicht mehr auf diese Art und Weise. Jesus hat alle Speisen für rein erklärt. Er hat gesagt, was in den Mund eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Sondern es kommt auf das drauf an, was im Herzen ist. Das macht uns unrein oder rein. Kolosser 2,16 heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank. Also es kommt nicht auf das drauf an, was wir essen, sondern es kommt auf unser Herz drauf an. Schnell, kurz hier. Zwei Regeln. Die reinen Tiere hatten gespaltene Hufe und sie waren Wiederkäuer. Also das Merkmal für Reinheit war, wie sie gegangen sind, könnten wir sagen, und wie und was sie gegessen haben. Und ein geistiges Prinzip für uns. Also erstens unseren Wandel, wie wir leben. Gespaltene Hufen. Ist da diese Spaltung, ist da diese Absonderung da von der Welt? Leben wir heilig? Na, das ist das Zeugnis, diese Absonderung. Ich gehe nicht dorthin, wo du hingehst. Ich lebe anders wie du. Und so sehen Menschen dieses Heil in unserem Leben und diese Lebensqualität und das ist wirklich das Licht, was wir sind. Zweiter Punkt ist, wie und was isst du geistlich? Bist du ein Wiederkäuer von Gottes Wort? So hat Gott uns berufen, wirklich täglich, regelmäßig Zeit in seinem Wort zu verbringen. Oder nährst du deine Gedanken, deine Seele mit weltlichen Dingen? Mit unreinen Dingen, schlechten Gedanken, unreinen Filmen, Seifenopern, die du dir den ganzen Tag reinziehst, Pornografie, was immer. Es ist wichtig, dass wir heilig und abgesondert sind, nicht nur äußerlich, sondern auch in unserer Seele und in unseren Gedanken. Und übrigens auch ein Maßstab, wie wir falsche Lehrer erkennen können. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also schaut euch genau an, wie wandeln sie? Und was essen sie? Was lehren sie? Wieder Gottes Wort. Vers 9. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Alles aber, was keine Flossen und Schuppen hat, dürft ihr nicht essen. Unrein soll es für euch sein. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Aber diese sind es, von denen ihr nicht essen dürft. Der Adler und der Lämmergeier und der Mönchsgeier. Was denn, wer sowas gern essen würde? Und die Gabelweihe und die Königsweihe und der Geier nach seiner Art und alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und der Falke und die Seemöwe und der Habicht nach seiner Art, der Steinkauz und der Ibis und die Schleiereule und der Wüstenkauz und der Aasgeier und die Fischeule und der Storch und der Fischreiher nach seiner Art und der Wiedehopf, was immer das ist, und die Fledermaus und alles geflügelte Kleingetier soll für euch unrein sein, es darf nicht gegessen werden. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Also Thanksgiving war okay. Truthahn, Hähnchen, das dürfen wir essen. Hier bei diesen Fischen und bei diesen Vögeln haben wir auch wieder die Aasfresser und die Raubtiere, die nicht gegessen werden dürfen im Wesentlichen. Also auch sehr weise, weil die Krankheitserreger und so weiter natürlich in sich tragen. Vers 21.